Sag mal, Della, hast du schon mal 6 gelbe Karten in einem Spiel erlebt?
Ich glaube, es gab mal vergleichbare Spiele, aber die sind sehr selten.
Ja, für mich war das, was da Samstagabend bei England gegen Argentinien passiert ist, wirklich einmalig. Und darüber werden wir gleich reden, oder?
Ja, für mich war es sogar ein Skandal, was da hinten raus passiert ist. Ich weiß, du siehst das anders, aber ist doch schön, wenn wir was zu diskutieren haben. In Folge
Ich
100.
sehe es auch so. Für mich war es auch ein Skandal, was da hinten raus passiert ist, aber aus anderen Gründen.
In Folge 198. Wollen wir gleich hinten anfangen oder fangen wir vorne an? Vom Wochenende, so
Ja,
chronologisch gesehen.
wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben, let's go.
Yes, was fandest du skandalös?
Also das Verhalten der argentinischen Spieler und der Fans und aller Leute, Angus Gardner gegenüber. Das war eine super wilde Partie. Und wir dürfen nicht vergessen, was Rugby-Sport besonders macht. Wenn da zwei Spieler den Schiedsrichter körperlich auch angehen und ihm wirklich auf den Leib gehen und die Fans Sachen nach ihm werfen und der Coach aus der Pressekonferenz stürmt, weil er die englischen Spieler beim Feiern hören kann. Das ist ein Verhalten, das, finde ich, mit Rugby wenig zu tun hat.
Ja, also da sind wir sicherlich auf einer Wellenlänge. Es ist tatsächlich so, dass da südamerikanische Mannschaften ohnehin in den letzten Jahren häufiger negativ aufgefallen sind. Ich erinnere mich auch, dass ja Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler aus der Siebener Mannschaft immer wieder erzählt haben: Hey, dieser ganze Siebener Zirkus ist so cool. Mit Ausnahme von einigen Südamerikanern, die sich immer wieder aufführen, wie sonst was. Also da ging es dann vor allem um Uruguay und Chile und ja, was da jetzt passiert ist, absolut unschön, keine Frage. Aber wenn wir auf das schauen, was da auf dem Feld passiert ist, also dass die Entscheidung da hinten raus vom Schiedsrichter ist für mich skandalös. Es ist absolutes No-Go, wie sie da entschieden haben. Für mich ist es der klarste Penalty-Try. Wahrscheinlich rede ich jetzt eh Quatsch, weil wahrscheinlich dürfen sie gar kein Penalty-Try aufgrund irgendwelcher Gesetze geben. Aber für mich war es trotzdem der klarste Penalty-Try aller Zeiten, was da passiert ist. Da wird ein Spieler bei 7 Punkten Rückstand durch ein illegales High-Tackle aus seinem Schwung, aus seinem Move, aus allem rausgebracht und nur deswegen wird er dann so ins Ausgebracht, dass sie eine Millimeter-Entscheidung vornehmen und einen Try nicht geben und das Spiel abpfeifen. Katastrophe. Absolute Katastrophe in meinen Augen.
Also, für mich ist es ein klarer Straftritt. Für mich ist es kein Penalty Try, weil danach kommt ja noch ein Tackler. Und
Ja, genau, aber
vielleicht, wenn er
der
nicht,
Tackler
wenn der
kann ihn
Moment nicht
nur,
gestört
der
wird.
kann ihn nur so, also der tackelt ihn ja so, dass es am Ende eine Millimeter-Entscheidung ist. Und er
Ja,
schafft dieses Tackle
vielleicht
nur.
kriegt er ihn ansonsten besser runter, wenn der nicht schon im
Nein,
Fallen ist, weil
nein.
Colori dranhängt.
Der verliert sein komplettes Momentum. Der ist
Vielleicht,
ja
wenn
einen
Colori
Schritt
nicht an ihn
schneller.
rangeht, lässt er den Ball fallen auf dem Weg zur Linie.
Das ist
Also.
völliger Quatsch. Also, in meinen Augen kann man das so nicht entscheiden. Also, es ist.
Also ich bin bei dir. Du kannst da nicht das Spiel abpfeifen. Die haben da tatsächlich Angus Gardner zusammen mit seinem TMO und den Linienrichtern, die haben sich teilweise gestritten und aber die haben sich auch viel zu sehr auf dieses Grounding konzentriert und ob der Ball denn abgelegt war oder nicht. Und dass er dann natürlich, er ist komplett im Fallen und Henry Slade kommt da rein und dass der ihn dann oberhalb von der Schulter erwischt, ist für mich auch eigentlich ein Penalty, aber nicht ein Penalty Try. Und Colori davor, das haben sie quasi gar nicht richtig angeschaut, nur einmal gesagt, ja, it's on the shoulder, aber es ist eben nicht on the shoulder, es ist über der Schulter.
Ja, absolut.
Das ist genau dieses Seatbelt-Tackles, über die wir seit Jahren reden. Und wenn das irgendwo in der Mitte des Feldes in der 30. Minute passiert, gibt er einfach einen Penalty, ganz klar. Weil das ist ein hohes Tackle von Colori. Und dass man dann nicht da zurück zum Straftritt geht und dann sagt, so, Argentinien, ihr könnt es auch mal probieren. So,
Aber
aber ich
jetzt
glaube,
sag mir noch mal, Simon, du hast es gerade aufgeschlüsselt. Völlig richtig. Also für mich ist es ein klares High-Tackle von Calori. Und wahrscheinlich in High-Tackle von Slade ist es, ne, der hinten aussieht.
wahrscheinlich,
Zwei
das Slate oder
aufeinanderfolgende,
kategorisch. ausgeschlossen, dass es ein High-Tackle ist, weil eben der Spieler, ich glaube, es war was, der Guy oder wer war der Spieler, der am Ende abgelegt hat für.
Also ich weiß nicht, der Guy war, glaube ich, der dann auf dem Schiri losgegangen ist. Aber zwei aufeinanderfolgende High-Tackles, die dazu führen, dass es eine Millimeter-Entscheidung wird, ob es ein Versuch ist oder nicht. Und es ist für dich kein Penalty-Try. Zwei Verstöße in einer Aktion, die dazu führen, dass dieser Try um möglicherweise 2 Millimeter nicht gelegt wird. Und es ist kein Penalty-Try. Also
Penalty-Try hätte ich eher noch gesehen, als wirklich das Spiel abzupfeifen und zu sagen, es ist vorbei. Da habe ich eher ein Penalty-Try gesehen. Ich finde, die richtige Entscheidung wäre nicht ein Penalty-Try, sondern ein einfacher Straftritt, weil ich finde nicht, dass das High-Tackle von Calori, was für mich wirklich das High-Tackle war, das den Versuch vereitelt hat. Sondern das Tackle von Slade, und da haben ja die Schiedsrichter kategorisch ausgeschlossen, dass das ein High-Tackle sei, weil eben der argentinische Spieler so selber so tief da rein hechtet, dass er da nirgendwo anders an ihn ran kann. Slade ist genauso tief. Slade ist tief, Calori ist hoch, das ist entscheidend. Wie gehst du in das Tackle rein? Und das ist halt super schlechte Technik da von Noah Calori gewesen.
Ja. Aber also gut, also und wie kommt es dann, also wie gesagt, sie haben es ja offensichtlich nicht als High-Tackle eingestuft. Und das ist, also hier, auch alleine, so wir lernen doch alle auf dem Rugbyfeld, du musst unterhalb der Schultern attackieren. Ja. Und dann siehst du in so einem großen Spiel einen, der halt ganz klar oberhalb der Schulter attackiert und er wird nicht zurückgepfiffen. Also das ist ja, es ist für mich eine Katastrophe, diese Entscheidung da hinten raus.
Ich glaube wirklich, Angus Gardner ist diese Partie komplett entglitten.
Den Eindruck hatte
er. Der hatte gar keinen Bock mehr drauf. Der wollte das. Er hat eine Chance gesehen, mit einer Entscheidung das Spiel zu beenden, sodass er kein, ne, ohne Schmarrn. Und das tut mir dann sehr leid, dass der da diesen Druck so gespürt hat. Aber wenn der noch halbwegs klar denken kann und Bock auf dieses Spiel hat, dann trifft er da eine andere Entscheidung. Nämlich tritt das Spiel nochmal weiter. Aber der wollte einfach nur tschüss, ciao. Ich meine, der war ja teilweise richtig, sich da ein bisschen gestritten mit den Spielern, hat das fast dann so persönlich genommen, wenn sie Fehler gemacht haben, und hat da einen nach dem anderen vom Platz geschickt mit einer gelben Karte. Wie gesagt, 6 gelbe Karten, das ist 4 für England, 2 für Argentinien, und dann halt auch immer so ein Doppelpack, dass dann immer gleich 2 gefehlt haben. Also diese zweite Hälfte war sowas von wild.
Ja.
Erste Hälfte hat der England nur dominiert. Und dann, keine Ahnung, ob die Argentinier sich in der Halbzeit so gut abgesprochen haben, ob die Engländer es einfach zu locker genommen haben oder ob Gardner Durchfall bekommen hat, ne, hat eine Pause und deswegen einfach stinksauer war und dann am Ende schnell vom Platz musste. Aber irgendwas ist da passiert und das war sehr unterhaltsam, aber irgendwie auch sehr wild und teilweise skandalös, was da in der zweiten Hälfte passiert ist.
Ich glaube, Steve Borswick hat sich nach den letzten 2 Wochenenden in den Schlaf gelacht. Weil sein Job stand auf der Kippe und dann kriegt er vom Spielplan das Geschenk, dass er Fiji völlig außer Form bekommt und dann noch so einen geschenkten Sieg gegen Argentinien. Ja, whatever. Jetzt kommen wir zu den.
Das ist für mich auch so das Traurigste an der ganzen Sache, leider.
Lass uns zu den schönen Dingen kommen. Anton Segner, wir durften ihn kommentieren. Wie geil war das? Wie geil war das bitte? Also, mega Spiel zwischen All Blacks und Irland. Und dann. Ja, dieser Moment, auch noch mit Fritz im Studio, übrigens mega geil fand, ne? Das Feedback über ihn war ja auch wirklich sensationell. Ist irgendwie so ähnlich wie Anton, ne? Die beiden haben so ein gutes Gespür für die Rolle, wann sie was sagen und was sie sagen, das war echt cool.
Ich glaube auch, wenn du einfach bereits sehr viel Rugby auf Englisch kommentiert geschaut hast, was eigentlich immer mit Co-Kommentator ist, verstehst du die Rolle automatisch besser, natürlich besser. Und der Fritz wird halt jedes Spiel von Anton schauen, was halt auch jedes Mal mit Co-Kommentator ist. Und dann checkst du den Rhythmus, glaube ich, auch so ein bisschen besser.
Ja.
Aber das war sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht mit ihm. Und auch die Einblicke, die er da gegeben hat und wie er gesprochen hat von der Erfahrung da in Neuseeland, das ja, hat einen einfach noch glücklicher gemacht darüber, wie es anderen gerade geht.
Ja, nee, muss ich auch sagen, ne? Und ich fand's halt geil, weil er hat schon so gefühlt so ein paar Insights gehabt, ne? Also, das, er hat ja wirklich ein Rugby-Wissen, aber ich glaube, manche Sachen, die hat er halt einfach über Anton erfahren, so eben wie Dave Rennie da spielen lassen will jetzt im Vergleich zu vorher und auf was man achten muss und dann eben auch so spannende Beobachtungen, die er da gemacht hat, dass zum Beispiel nicht der Fullback nach vorne kommt bei einem langen Kick des Gegners, sondern der Wing versucht, das Ding im Rückwärtslaufen zu fangen, damit, falls er den Ball verliert, das Ding auch wirklich nach hinten rausgeht, damit der Fullback hinten noch...
Ja, bei dem war es, glaube ich, eine Szene, weil der Winger eigentlich zu weit vorne stand. Das habe ich auch dann nur einmal gesehen. Aber also das ist eigentlich kein Mittel, glaube ich, dass du da absichtlich nach hinten läufst. Aber ja, ich hab dann auch gesehen, dachte so, okay, wenn das jetzt echt die Taktik sein sollte bei den All Blacks, krass. Aber danach waren sie eigentlich immer, sind sie nach vorne gelaufen bei den Wings.
Ja. Nee, und dann Anton wieder grundsolide. Mai, diesmal hat er einen Penalty gegen sich kassiert. Aber das wird passieren. Er ist einer, der stark ist, eben im Turnover zu holen. Und da wird er auch sicherlich freie Hand bekommen, da Dinge zu versuchen. In dem Fall war es jetzt halt illegal. Aber da haben wir, glaube ich, im Kommentar auch gesagt, dass das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Dann hätten wir ihn absolut gefeiert dafür. Und ansonsten hat er wieder eigentlich grundsolide gespielt, keine Fehler gemacht, vor allem dieses harte Cleanen, immer in der Unterstützung gewesen. Ein, zwei echt gute Ballvorträge, hat mir richtig gut gefallen. Also er hat seine 40 Minuten gegen Italien und seine gut 20 Minuten gegen Irland gut genutzt und bin mir sicher, er wird im Kader für die Greatest Rivalry dabei sein.
Ja, also das auf jeden Fall, vielleicht sogar Matchday-Kader.
Ja, also bei vier Spielen sollte er ein, zwei Einsätze kriegen.
Gibt, also auch ich, wenn ich jetzt ins erste Spiel denke, gibt es eigentlich keinen Grund, ihn aus diesem Team rauszunehmen, was jetzt gespielt hat. Ja, das ist ziemlich cool.
So einziger Grund, den es geben könnte, was ich mitbekommen habe, sind ein, zwei zweite Reihe Stürmer so auf dem Weg der Besserung. Also Fabian Holland zum Beispiel soll wohl wieder eine Alternative sein für diese Greatest Rivalry Tour, dass sie sagen, hey, gegen diese brachiale Physis der Südafrikaner stellen sie vielleicht wieder Wai auf 6 auf und gehen dann aber nicht mit zwei zweite Reihe Stürmer auf der Bank, sondern nehmen noch einen echten zweite Reihe Ersatz mit auf die Bank. Aber selbst da könnte Anton dann im Vergleich zu Lakai die Nase vorn haben. Er hat auch jetzt mehr Einsatzzeit bekommen als er. Und also wie gesagt, es sind vier Partien an vier aufeinanderfolgenden Samstagen gegen Südafrika. Südafrika wird, bin ich mir auch ziemlich sicher, seine Rotation weiterlaufen lassen. Die werden immer wieder mit anderen Mannschaften da reingehen. Und das müssen die All Blacks am Ende des Tages auch machen, weil auch die All Blacks müssen ihre Tiefe noch weiter schärfen Richtung Weltmeisterschaft. Wenn sie gegen Frankreich und Südafrika ankommen wollen, nächstes Jahr, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann müssen Jungs wie Anton, aber auch viele andere noch weiter Erfahrung sammeln, gestählt werden und einfach noch mehr Bindung zum Team kriegen.
Ja, bin schon gestern am Checken, ob Rasti Erasmus seine Aufstellung fürs erste Great Rivalry-Spiel schon veröffentlicht hat.
Aber nächsten Montag vielleicht, Simon.
Also kann schon gut sein, dass er das dann wieder sehr früh macht. Und dann haben die All Blacks eigentlich so die Chance, darauf zu reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Rasti für das erste Spiel ein richtig gutes Team hinstellt. So wie jetzt ungefähr auch beim Nations Championship. Dass dann die All Blacks vielleicht sagen, okay, fürs erste Spiel machen wir ein bisschen rotierten Kader und danach, wenn die Springboks dann für jedes Spiel vermutlich ein bisschen wechseln werden, dann stellen wir unsere beste Mannschaft auf. Und dann könntest du vielleicht dann sogar taktisch da mehr Spiele gewinnen als die Springboks, auch wenn du das erste Spiel sehr, sehr hoch verlierst. Theoretisch.
Schauen wir mal.
Bisschen muss man ja mit dem Rassi mithalten, was so Taktik angeht.
Ich finde, übrigens ist es halt schon wieder, diese frühen Aufstellungen, ne, sind so ein Boss-Move. Er sagt halt einfach so, hier, guckt ab Montag, was wir machen, ist uns nämlich völlig egal, was ihr macht. Reagiert drauf, was wir aufstellen, ist uns völlig egal. Wir sind eh die Besten der Welt. Ja, ist schon krass, was sie da für ein... Kam jetzt auch, wer hat es gesagt? Ich glaube, Courtney Laws, habe ich das Zitat gelesen, so... Es hat schon fast Züge einer Religion, was sie da aufgebaut haben, oder einer religiösen Gemeinschaft da bei den Springboks. weil sie halt alle so krass mit Leidenschaft und Herz und allem, was sie haben, da für dieses Trikot sich aufopfern. Das ist echt, echt crazy. Ja, Neuseeland.
Ja, also genau. Schauen wir ja noch auf Neuseeland das Spiel noch erst, oder?
Würde ich sagen. Genau, gegen Irland. All Blacks waren halt vor allem in der ersten Hälfte einfach wahnsinnig stark. Ne? Die Iren haben nicht zu ihrem Angriffsspiel gefunden, was oft das irische Problem ist, wenn sie auf starke Gegner treffen. Und du hattest ja auch immer gesagt, ne, dieser Versuch von Will Jordan, wo ich dann im TV immer wieder gesagt habe, den haben die Iren ja geschenkt, auch dann wirklich erzwungen durch einfach viel Druck in der Verteidigung. Das war schon extrem stark.
Ja, also Neuseeland hat mir in der Defensive besonders gut gefallen. Aber das, was sie natürlich ausmacht, ist auch dieses Angriffsspiel. Und das war bemerkenswert. Das ist das, was auch der Fritz mal wieder gesagt hat, wie die All Blacks die Bälle da rausbekommen und so wirklich Seite zu Seite spielen. Das macht einfach Bock, da zuzuschauen. Und das ist, du hast wieder das Gefühl, wie das, sagen wir mal, bis vor 2019, vor der WM, oder auch noch bei der WM 2019, dieses Gefühl, sobald die All Blacks den Ball in den Händen haben, jetzt kann was passieren. Egal, wo auf dem Feld sie sind. Und wieder jeder Spieler in dem System sich so wohlfühlt, so einen kleinen Tempo nach hinten zu geben. McKenzie, der immer in der zweiten Angriffslinie hovert und rumläuft und die Leute in Szene setzt. Ruben Love aber auch. Und dann hast du die beiden, die ganze Zeit hinten, ne, weitere Verbinder spielen und eben die Leute außen in Szene setzen. Und dann hast du aber halt auch die Skills vorne, dass dann einfach ein kleiner Poppers und Tui Polotu durch für den ersten Versuch. Das war das Schönste daran, dass halt, weil so viel Gefahr in der Hintermannschaft lauert, die ihren vorne nicht aufgepasst haben und dann einfach da der Tui Polotu durchgaloppieren kann. Das erste Angriff war für mich, also für alle, glaube ich, zu sehen, dass es auf einem Weg back to their best. Mhm. Aber wirklich, wie sie verteidigt haben, wie sie gar nichts von Irland zugelassen haben. Also irischen Angriff haben wir bis auf, wenn sie mal mit ein paar Penalties oder so vor auf die 5-Meter-Linie gekommen sind und dann konnten sie ihr quasi Stürmerphasen hintereinander einfach reinschicken mit der Brechstange. Das konnten sie dann durchziehen. Aber ansonsten hatte Irland kein wirkliches Angriffsspiel im Mittelfeld. Da war nichts möglich. Auch das gute Kickspiel war nicht möglich, weil die so unter Druck standen.
Ja, und wie gesagt, wenn man jetzt mal aus der irischen Brille drauf schaut, es ist ja wirklich ein Problem, ich habe es eben schon mal gesagt, von irischen Mannschaften, von Leinster, von Irland, wenn sie auf die richtig guten treffen, dass sie dann oft wirklich ihr Angriffsspiel im Endeffekt verlieren. Das war eine Zeit lang nicht zwingend so, in dieser Hochphase, sage ich mal, auch eben so zwischen 2019 und 2023. Es ist jetzt aber seit der letzten Weltmeisterschaft wieder so. Ich glaube, da fehlen dann auch einfach die Spielertypen, um das zu lösen. Also du siehst, so sehr wir McCloskey abgefeiert haben, zu Recht für viele, viele Leistungen, wenn es dann gegen die ganz Großen geht, dann ist er oft nicht mehr ganz so effizient. Gary Ringrose, einer meiner Lieblingsspieler, ist für mich schon fast über dem Zenit. Mittlerweile ist er nicht mehr so stark in der Verteidigung, wie er es früher war, offensiv. Ja, auch teilweise schwierig zu spielen und dann haben sie auch einfach auf außen nicht mehr die gefährlichen Spieler, die sie früher hatten. Also die Iren, die müssen sich so ein bisschen strecken, weil gegen die ganz Großen ist es schwierig für sie.
Ja, ich meine, ja, vor allem außen, also Rob Ballacu und Jimmy O'Brien, das hat mir echt schon gut gefallen. Das sind zwei sehr starke Außen, die aber nicht in Szene gesetzt werden konnten gegen Neuseeland und Prendergast ist deutlich verbessert im Vergleich zu, ja, sagen wir mal, von einem knappen Jahr. Also bei den Herbst-Test-Matches war er wirklich raus, Six Nations dann auch. Aber man hat einfach gesehen, wie sehr den Iren Johnny Sexton fehlt, der eben weiß, wie man auch unter Druck spielen kann, der da die Spieler um sich rum so ja gut kontrolliert, die alle genau wissen, was angesagt ist, dass es egal ist, auch wenn da ein Druck kommt von der Verteidigung, dass du trotzdem weiterhin die Optionen hast und spielen kannst. Und Hauptsache, du hältst den Ball über viele Phasen. Und dieses Phasenspiel, was die Iren eigentlich gut macht, lange den Ball halten, einer Struktur folgen und darauf vertrauen, dass irgendwann der Gegner den Fehler macht und der Verteidiger wir dann durchgehen. Das haben wir gar nicht gesehen. Das war nicht möglich. Dafür waren sie zu uneingespielt und die Neuseeländer aber auch zu gut.
Ja, voll. Jo, dann springen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Was war denn das zweite Spiel? War das?
Das zweite dazwischen war dann
Japan.
Nee, ja, es war Australien. Italien.
Aber war das schon das zweite Spiel da? Nee, da war da nicht noch eins dazwischen?
Es war Japan, Frankreich hat dann dazwischen stattgefunden.
Genau, aber da haben wir natürlich nichts von gesehen. Zwecks unserer Kommentatoreneinsätze. Ja, ist auch, also mal erwartet deutlich, aber jetzt auch nicht irgendwie so deutlich wie andere Geschichten. Also es war jetzt kein 73-0.
71-15 für Frankreich am Ende. Ich glaube, zur Halbzeit stand es noch ein bisschen enger.
Ja, genau, zur Halbzeit war es sogar relativ eng, oder? War es da nicht irgendwie?
Ja.
Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwas mit zu 8 oder so stand es da, glaube ich. Ist glaube ich, Japan ist wieder so ein bisschen im Kommen. Also jetzt sind noch weit weg von ihrem Stand von 2019, keine Frage, aber bin gespannt, wo der Weg dahin geht Richtung WM 2023 und mal Frankreich weiter souverän, arbeitet an der Tiefe. Das ist, da gibt es, glaube ich, nichts auszusetzen. Dann Australien gegen Italien und ja, also vor allem muss ich sagen, aus italienischer Sicht sehr enttäuschend. Also das passiert zu oft auch in den letzten Jahren, dass sie wirklich diese absoluten Einbrüche haben. Wenn wir uns an die letzte WM erinnern, als alle gesagt haben, ich inklusive, so hier gegen die All Blacks können sie jetzt doch mal eine Überraschung schaffen und ich weiß nicht, wie hoch sie da weggefieselt worden sind. Und natürlich hatten die jetzt Reisestrapazen und natürlich haben sie nicht mit ihrer allerbesten Startformation gespielt, aber die waren so weit weg von diesem Spiel. Und sie haben ja wirklich immer nur so in so kurzen Fenstern gezeigt, so was sie in der Lage sind, aber das ist dann auch schwierig, weil also starten die zweite Hälfte war wahnsinnig stark, aber wenn du halt so hoch zurückliegst, dann musst du ja auch mal eine kurze Reaktion zeigen und dass du die dann eben auch wieder nicht über 40 Minuten zeigst. Ja, schon schwierig. Und von Australien auf der anderen Seite war es stark. Die Frage ist halt, ne, also bei Australien finde ich, also ich tue mir immer noch schwer, sie einzuordnen. Wo sind sie leistungstechnisch gerade? Sie waren super nah dran gegen Irland. Sie haben aber ihre ersten zwei Spiele verloren. Und das gegen Italien war jetzt überzeugend, aber trotzdem weiß ich nicht, was wir genau draus machen können.
Ja, nee, ich fand Australien ziemlich cool anzuschauen. Ich glaube auch da, dass da ein paar neue Spieler mit dabei sind. Das kann denen nur gut tun. Die haben sich letztes Jahr auch, wenn ich erinnere, bei Lions Tour haben sie nicht gut gestartet und sie haben sich dann immer weiter verbessert. Das heißt, da müssen wir jetzt ein Auge drauf haben, wie die Australier jetzt, vor allem wenn jetzt Les Kiss übernimmt, dann in den nächsten Spielen sich verkaufen. Kann mir vorstellen, dass das in eine richtige Richtung gehen wird. Jetzt Tizzano war mega, das ist wirklich der Fraser McWright-Ersatz, hat Fraser McWright Sachen gemacht und dann kam Fraser McWright selber rein. Da hast du ja auch im Kommentar gesagt, so gibt es einen Weg, wie man mit den beiden Flankern spielen kann, wo ich sage, ja, muss man eigentlich schon schauen, dass man findet, vielleicht dann mit Valentini auf der 8, wenn man dann Wilson dann auf der Bank hat und dann hast du wieder so den Double Threat, so ein bisschen wie mit Cooper Pocock bei der WM 2015. So. Das passt einfach auch zum australischen Spiel. Da habe ich vieles gesehen, was mir gefallen hat bei Australien.
Ja.
Ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen, lustig war, ob Joseph Suali'i der bestbezahlteste Ruck Cleaner der Welt ist.
Ja, das ist mir
anders gemacht.
Das ist mir auch aufgefallen. Also sie haben ständig Ikitao in Kontakt geschickt und Suali'i war der erste Supporter. Also ich weiß nicht, ob Australien als Verband die ganzen Millionen dafür in die Hand genommen hat, um ihn so zu sehen. Also ich glaube, weil er hat ja dann auch mal ein, zwei Aktionen gehabt, wo er sein Skillset einfach gezeigt hat, ne, mit diesen geilen Offloads, mit zwei Spielern an ihm dran und so, aber.
Aber er hat nie wieder so gut gespielt wie in seinem allerersten Testmatch gegen England.
Das stimmt.
Nie wieder.
Ja.
Also zumindest ist er mir nie wieder so aufgefallen. Also, diese hohen Bälle klauen, sie nutzen ihn da kaum mehr, dass sie ihn so wirklich so bewusst voll kann er auf ihn kicken, weil er jedes Luftduell gewinnen kann. So richtig hart in der Verteidigung. Ich glaube tatsächlich, der hätte eine Karte sehen können bei dem einen italienischen Try, wo ich auch gesagt habe, wo man im Hintergrund gesehen hat, dass er Garbisi komplett hoch erwischt. Da hat er Glück gehabt.
Ja.
Der dann auch liegen geblieben ist. Aber ansonsten im Angriff finde ich, Ja, also man sieht immer so einen kleinen Step von ihm und dann eben letztens so ein Offload. Aber so dieses, was man eigentlich sehen will von seiner 13, so einen richtig harten Runner, der im vollen Sprint den Ball bekommt und durch eine Lücke geht oder eben zumindest einen Gegner nach hinten boscht, wenig leider.
Ja, das stimmt.
Und eigentlich der biggest talking point in dem Spiel kam dann mit der zweiten Hälfte. Mit einer roten Karte gegen Riccioni, der schon draußen war. Und das wird, glaube ich, auch ein Nachspiel haben. Das war der Debütant bei Australien, Amatoceiro, der da noch ein Italiener ausgezerrt hat. Und dann ging es da richtig zur Sache. Wie hast du das gesehen?
Ja, also hat da nichts zu suchen. Also hier, es war ja noch dieser eine Staff-Mitglied von Italien drin, den würde ich jetzt wirklich in Schutz nehmen, weil bei dem sah es für mich so aus, als würde er wirklich schlichten wollen. Ne? Also er hat
ihm den Arm hinter den Rücken gedreht und Riccioni hat auf den wehrlosen Amatoceiro einen Faustschlag gegeben, während der Physio ihn mit dem Arm hinter dem Rücken am Boden hält.
Also habe ich jetzt nicht so gesehen, wenn es so gewesen sein soll, dann müsste der natürlich auch bestraft werden. Für mich sah es im ersten Moment so aus, als würde der da irgendwie wirklich schlichten wollen. Er hat natürlich eigentlich da auch nichts zu suchen und Riccioni geht einfach nicht. Also lass das Feuer denen, die auf dem Feld sind. Ne? Also
ja.
Es ist einfach so. Spieler, die auf dem Feld sind, die können sich mal in die Haare kriegen. Das ist vielleicht nicht schön, aber das gehört dazu. Und dann sollen die das untereinander klären, aber wenn du schon ausgewechselt bist oder einfach gerade nicht zum Spiel gehörst, dann bleib weg, ganz einfach. Schluss aus. Und ich denke, der wird eine ordentliche Sperre dafür kriegen. Die Frage ist natürlich so, hat es dann Auswirkungen auf die Nations Championship Runde 2 sozusagen im November? Oder kann das dann schon vielleicht über irgendwelche Clubspiele abgegolten werden, wenn die Liga wieder losgeht? Bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Auf jeden Fall. Ja. Bei Italien würde mich halt, ich hoffe, dass die im Herbst dann wirklich mal so größtenteils ihre beste Mannschaft zusammenkriegen. Ich will Menoncello alle 3 Spiele sehen oder alle 4 Spiele dann. Ich will Capuozzo endlich mal wieder in dieser Mannschaft sehen.
Ja.
Den Sturm in Bestbesetzung, weil, ja, das, so wie wir die Italiener da gesehen haben, brauche ich sie nicht, will ich sie nicht. Aber ich liebe die Mannschaft, wenn sie in Topform ist.
Was man bei Italien sagen muss, um sie vielleicht auch ein bisschen Schutz zu nehmen, dass und warum ich auch glaube, dass zum Beispiel jetzt diese Nations Championship in dieser Form vielleicht auch nicht ganz fair ist, das, was die europäischen Teams bei diesem südlichen Hälfte der Nations Championship, was die da reisen müssen im Vergleich zu, wenn dann die Südhemisphäre-Teams nach Europa kommen und dann mal kurz für 2 Stunden irgendwo hin von A nach B fahren müssen und vielleicht maximal 1 Stunde Zeitverschiebung dabei haben. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was zum Beispiel Italien ist, für Japan, Neuseeland, Australien oder auch die Teams Schottland, die jetzt dann und England und Wales, die alle in Argentinien spielen mussten, um dann Südafrika auch noch zu spielen. Das ist Das sind unzumutbare Zustände in 3 Wochen. Und das ist, glaube ich, auch mit der Hauptgrund, warum wir Italien so schwach gesehen haben, vielleicht sogar auch Irland so schwach gesehen haben, obwohl die Iren ja nicht ganz so viel gereist sind wie die anderen Teams. Die hatten länger Zeit in Australien, weil die Japaner rüber mussten. Was vielleicht auch zeigt, warum Japan dann gegen Frankreich so schlecht aussah.
Ja.
Also der Reisefaktor bei dieser Southern Series der Nations Championship ist auf jeden Fall ein schwerwiegender Faktor,
ja,
glaube ich,
ja,
was vielleicht dann auch die Italiener ein bisschen mehr in Schutz nimmt.
Ja, gut, dann hatten wir noch Fiji gegen Schottland. Stark verbessertes Fiji mit einer 10-Punkte-Führung zur Halbzeitpause. Dann, lass mich kurz rechnen, ich glaube 26 unbeantwortete Punkte von Schottland in der zweiten Hälfte. Zumindest mal wieder ein Lebenszeichen von Fiji, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht viel vom Spiel gesehen, ich habe so ein bisschen reingeschaut mal zwischendurch im Zug, aber da war die Internetverbindung leider zu instabil. Hast du was von gesehen? Du hattest ja da, glaube ich, gerade Pause, ne?
Ja, genau, das war das, wo ich mich dann wirklich, ich habe mich dann da bei ProSiebenMax habe ich mich dann in den Ruheraum, beziehungsweise in unseren Aufenthaltsraum da gechillt, habe das Spiel angemacht und eigentlich versucht, so ein bisschen zu dösen und bin dann auch, glaube ich, so die ersten, oder halt für den Vorlauf bin ich so ein bisschen weggedöst und dann so die ersten 10 Minuten vielleicht, aber dann habe ich halt über den Kommentar schon gehört und so ganz ein bisschen so im Halbschlaf, was irgendwie die Augen auf, weil du halt hörst, was Fiji gerade für ein Feuerwerk da hinlegt und kannst dann auch nicht wirklich, denkst dir dann, boah, das kann ich jetzt eigentlich nicht verpassen, vor allem, das gibt's dann nicht Real Life of Join, sondern nur live und dann habe ich dann doch nicht wirklich schlafen können, habe mir lieber das Spiel angeschaut und das war dann echt cool und, aber auch wenn Fiji dann in der ersten Hälfte echt gut Schottland auch dominiert hat und es war Fiji of old, so konnten von überaus her scoren, war ich trotzdem sehr sicher, dass Schottland es drehen wird und habe dann auch da, weil da ging es bei uns im Studio oder im Sender ging es dann drum, wieder diese Grafik, wie viele Siege für so, das müssen sie eigentlich vorbereiten, bevor das Spiel vorbei ist und sage, ganz ehrlich, macht eine Grafik, die wieder unentschieden ist, weil Schottland wird das Spiel gewinnen. Und das, da war ich mir sehr sicher. Und das liegt weniger an einer Schwäche von Fiji, sondern wie stark ich wirklich diese Schotten einschätze. Und die haben ein bisschen mit der Aufstellung experimentiert, aber die sind immer besser reingekommen, haben immer mehr gefunden. Und vor allem, als dann die Bank reinkam in der zweiten Hälfte, waren sie ja super dominant. Und das ist schon cool. Also ich war abends dann noch mit zwei Freunden unterwegs. Ja, sind zwar beides auch Schotten, also vielleicht nicht ganz unparteiisch, aber da haben wir darüber geredet, so wer eigentlich so die am positivsten überraschende Mannschaft der Nations Championship ist. Und vielleicht ist es dann doch wirklich Schottland, weil die haben in Argentinien sehr überzeugend gewonnen. Waren die Mannschaft, die gegen die Springboks am besten mithalten konnte. Das war für mich auch das beste Spiel der Nations Championship, das Südafrika gegen Schottland. Und haben dann deutlich stärkere Fijianer als England jetzt noch bekommen und haben die ja auch wieder deutlich geschlagen nach einem Halbzeitrückstand. Also Greg Townsend, der alle Jahre wieder kritisiert wird, wenn er mal wieder bei den Six Nations ein Spiel fallen lässt. Ich finde, der hat dieses schottische Spiel, diese schottische DNA sowas von verbessert. Und mir gefällt Schottland einfach sehr gut.
Ja, absolut, absolut. Also bin ich auch großer Fan von. Dann habt ihr Südafrika gegen Wales kommentiert, diesmal nicht 73-0, sondern 43-0. Gibt es da groß was zu sagen zum Spiel?
Für 4 Debütanten in der Start 15. Jakob Williams, Try on Debut, Wusimoyo gut gespielt, also dann Carlo Sadi bekommt mit 29 sein Debüt.
Geile Geschichte.
Vom erster Scrum gleich mal die Waliser über deren eigene 5 Meter Scrum für Wales und über deren eigene Tryline erstmal drüber schieben. Also die Dominanz der Springboks, das war halt ein dermaßener Klassenunterschied. Das war tatsächlich nicht viel anders als das Spiel im Herbst, das wir damals zusammen gemacht haben. Das Einzige, was anders war, scheinbar war es ein bisschen schwitzig und der Ball war ein bisschen rutschig, weil, also die Springboks hatten, glaube ich, in den ersten halben Stunde schon 11 Knock-Ons. Und zwar alle so in vielversprechenden Positionen. Das Spiel lief dann wirklich eigentlich immer so ab. Springboks an den Ball greifen an, machen irgendeinen Fehler. Scrum for Wales. Penalty für Springboks. Springboks greifen wieder an, machen irgendeinen Fehler. Scrum for Wales. Diesmal schaffen sie es, den Ball irgendwie rauszubekommen. Kicken ganz weit. Springboks laufen an, machen einen Fehler. Scrum for Wales. Penalty Südafrika. Also es war halt wirklich sowas von One-Way-Traffic. In der zweiten Hälfte hatten die Waliser einmal so eine Phase, wo sie mit ein paar dann auch nur noch, sie konnten nur noch Tap-and-Go nehmen, weil sowohl Gasse als auch Gedränge waren nur die ganze Zeit
ja
im Risiko gegen diese Springboks. Das heißt, sie haben dann die ganze Zeit nur noch Tap-and-Go-Penalties genommen und dann versucht da irgendwie durchzukommen, keine Chance. Und ja, Südafrika hätte locker doppelt so viele Punkte machen können, hat aber halt auch wiederum experimentiert. Ich habe das Ganze nebenher versucht herauszufinden, wirklich die genaue Zahl von Spielern, die sie verwendet haben, jetzt bei 3 Spielen. Aber ich habe irgendwo was von, glaube ich, also auf jeden Fall über 40, ich glaube sowas wie 44 Spieler von ihren 46-Mann-Kader, die sie jetzt in 3 Spielen verwendet haben und alle 3 Spiele gewonnen. Also das ist
wirklich absurd. Und wie sie gewonnen haben halt. Ne? Nicht irgendwie gewonnen, sondern einfach.
Und was für Spiele.
Yeah.
Und dann in was für Umstände. Also das erste Spiel gegen England, dann verletzen sich halt im Captain's Run am Freitag vor so einem Spiel noch eben Etzebeth und Sia Kolisi. und dann kommt ein Paul de Villiers für sein Debüt, der war da eigentlich nicht mal auf der Bank ursprünglich gestanden, in die Startaufstellung, in diesem Trikot mit der Nummer 6 und ist für mich der Spieler dieser Nations Championship bisher. Wie der sich
der
in dem
sehr
ersten
stark,
Spiel schon wieder da rumgerannt ist, im zweiten dann. Und jetzt dann hat er dann gegen Wales dann auch den Player of the Match zurechtbekommen, weil er fast so viele Turnovers geholt hat wie Carlo Tezzano. Und Fraser McWright zusammengefühlt. Also der war in jedem Ruck da drin. Der macht so viele Tackles. Der hat eine Körperposition im Kontakt, was du siehst, wo du sagst, okay, das ist einfach das Beste, was gerade geht. Also da haben sie schon wieder einen ausgegraben. Und der sieht halt bei seinen ersten 3 Spielen aus wie jemand, der über 50 Caps hat. Dann hast du einen Vucimoyo, der hat jetzt nicht die herausragende Partie, sah aber sehr ruhig aus auf der 10. Also ist halt, du hast einen 20-jährigen Debütanten, der davor nur URC 58 Minuten gegen Zebre gespielt hat und von der Bank kam gegen die Barbarians. Das sind seine einzigen Herren-Rugby-Erfahrungen bisher gewesen und du lässt ihn starten in einem Testmatch, aber hast halt dann um ihn rum Kobus Reinach, Damien Delende, Jesse Creel, um halt das für den so einfach wie möglich zu machen.
Ja.
Und so war es dann auch. Und der hat ein gutes Spiel gemacht, Vucimoyo.
Das ist ja der große Vorteil dieses Setups, wo wir drüber gesprochen haben. Ne? Du kommst in dieses Springboks-Environment als junger Kerl oder vielleicht auch als älterer Debütant wie Carlo Sadi. Und du trainierst mit und gegen die Besten der Besten. Und wenn du dann da reinkommst, eben gerade als junger Kerl, ja, viel leichter kannst du es ja eigentlich nicht haben, als mit diesen Leuten um dich rum. Und wenn sie das schaffen, weiter aufrechtzuerhalten, dann wird Südafrika wirklich in den nächsten Jahrzehnten sauschwierig zu schlagen sein. Also es ist schon einfach wahnsinnig krass.
Ja.
Jo, dann ist damit Teil 1 dieser Nations Championship jetzt Geschichte. Also die Runde auf der Südhemisphäre, größtenteils auf der Südhemisphäre. Und im November geht's dann weiter mit Spieltag 4, 5 und 6 und dem großen Finalwochenende in London. Wir werden auch da wieder alle Spiele live haben. Da sogar noch mehr im Free TV, weil es so ist, da sind die Spielblende dann ein bisschen anders. Ich glaube, Wochenende 4 und 5 hast du ein Freitags-, 4 Samstags- und ein Sonntagsspiel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, zeigt dann, glaube ich, ProSiebenMax das Freitagsspiel 2 Samstagsspiele und ein Sonntagsspiel. Die zwei, die nicht im Free-TV sind aber natürlich auf Joyn zu sehen. An der Stelle vielleicht auch der Hinweis, mittlerweile sind die Relives verfügbar vom Wochenende von den ProSiebenMax-Spielen, also unter anderem das All-Black-Spiel. Da gab es irgendwelche technischen Probleme und die sind jetzt aber seit gestern Abend verfügbar. Ich habe auch schon reingeschaut. Sehr, sehr cool. Und genau, Finalwochenende dann eben mit Erster gegen Süd, gegen Erster gegen Nord und so weiter und so fort. Das alles an einem Wochenende in Twickenham, alle 6 Spiele, 2 Freitag, 2 Samstag, 2 Sonntag. Die werden wir sogar, glaube ich, alle zeigen, wenn ich's richtig im Kopf habe. Also richtig, richtig fett. Zwischendrin die Greatest Rivalry Tour. Und jetzt am kommenden Wochenende gibt es ja auch wieder Rugby zu schauen, beziehungsweise eigentlich schon übermorgen, Simon. Ja, da stehen die Finals an. Na, haben wir, glaube ich, hier auch schon drüber gesprochen an der Stelle. Wir werden beide vor Ort sein, du wirst kommentieren. Ich werde als Stadionsprecher da sein. Wird spannend, weil ich glaube eben, dass dieses Jahr Überraschungen möglich sind, weil die Nationalspielerinnen und Nationalspieler, die fit sind, in Split weilen und dementsprechend eben ihren Clubmannschaften nicht zur Verfügung stehen. Und da müssen wir da mal gucken, wer sich da am Ende als beste Mannschaft in Deutschland rausstellt bei Frauen und Männern.
Also,
ich glaube, Überraschungspotenzial ist da. Und dementsprechend können wir da, glaube ich, jetzt auch gar nicht so viel drüber sprechen. Das müssen wir dann mal vor Ort sehen, wie das aussieht. Aber über Split können wir ein bisschen sprechen. Girl Gang und Wolfpack nach historisch starken Ergebnissen bei den Hamburg Sevens. Die Männer haben gewonnen, die Frauen mit dem 5. Platz ihr bestes Ergebnis der EM-Geschichte geholt. Und jetzt geht's für die Männer ganz klar, es geht um den Sieg der Europameisterschaft. Das wäre zum zweiten Mal der Fall nach 2019. Die Frauen haben noch theoretische Chancen auf dem Podiumsplatz. Wird natürlich schwierig, aber die wollen jetzt den nächsten Schritt gehen. Ne? Die sind so knapp am Halbfinale gescheitert. Dieses 5-7 gegen Belgien da in Hamburg.
Die wollen jetzt mal in ein Halbfinale. Und ja, bin mal gespannt, wenn wir auf die Kader schauen. Bei den Frauen ist natürlich ein echt heftiger Ausfall mit Paula Schult. Die hat sich in Hamburg verletzt. Für sie kommt Sarah Gossmann neu mit rein. Das ist dann auch der einzige Wechsel, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ansonsten sind es die 12, die auch in Hamburg dabei waren. Also starke Mannschaft. Ich habe da gestern nochmal alle Versuche aus Hamburg zusammengeschnitten. Mette Zimmert-Show vom anderen Stern. Die werden sie wieder in Bestform brauchen. Aber ich bin mir sicher, die wird in Bestform auch da sein. Und dann dürfen die anderen gerne auch nochmal ein bisschen mehr aufzocken. Ich habe die Woche auch schon mit Ricky Hennig telefoniert, beziehungsweise ein Interview geführt. Die ist auch hot für das Wochenende. Da sind die ganzen Wunden rund um den Mund so langsam am Verheilen. Die musste ja da genäht werden. Und ja, bin ich gespannt. Und bei den Männern sehen wir tatsächlich nochmal einen deutlich verstärkten Kader im Vergleich zu Hamburg, weil Niki Koch zurück ist, weil Daniel Ennecke zurück ist und Henry Smeed, also gleich drei Leistungsträger. Jetzt muss ich nochmal reinschauen. Also Till Zahner, Maxi Kammholz sind nicht mit dabei und Max Roddick, glaube ich, oder ist der dabei? Und Max Roddick, das sind die drei, die dann quasi rausrotieren. Also muss man sagen, ne, bei allem Respekt für die Jungs, gerade Till Zahner und Max Kammholz, die werden sicherlich in Zukunft dann noch häufiger mal dabei sein. Aber das ist nochmal so ein Upgrade für dieses zweite Turnier in Split. Und so wie die Jungs jetzt in Hamburg aufgetreten sind, sind die Chancen, den EM-Titel zu holen, ebenso groß wie seit 2019 nicht mehr. Und das wäre eine Riesengeschichte.
Das ist auf jeden Fall. Verlierst du durch den Heimvorteil, aber vielleicht haben wir ja doch noch ein paar deutsche Rugby-Fans Bock, einen frühen Sommerurlaub da in Kroatien zu machen und das Team anzufeuern. Bin mir sicher, die können es gut gebrauchen. Und ja, also ich sehe keinen Grund, warum sie dann nicht den Titel jetzt holen sollten. Also zwei Siege von zwei Siegen und dann durch damit.
Das wäre schon fett, ne? Also mal gucken, vielleicht laufen die Gruppen ja dann auch so, dass sie schon relativ früh auf Frankreich treffen. Das würde die Gefahr natürlich in sich tragen. Wenn du verlierst, dann gibst du vielleicht den EM-Titel aus der Hand, aber vielleicht kannst du den EM-Titel dann auch eben schon ganz früh klar machen, vielleicht schon in einem Halbfinale oder so und dann so ganz befreit in so ein Finale reingehen, aber hätte natürlich auch was, wenn du dann im Finale auf Frankreich triffst. Ich weiß gar nicht, was am Ende zählen würde, wenn jetzt wenn das Finale wieder Frankreich-Deutschland ist und Frankreich das dann gewinnt, ob es dann die gelegten Versuche über beide Turniere sind, da hätte Deutschland auf jeden Fall ganz schön gut vorgelegt, weil die haben, also letztes Jahr habe ich alle deutschen Männerversuche in 6 Minuten, also in 2 Reels untergebracht. Dieses Jahr habe ich 9 Minuten gebraucht, weil sie allein schon in den ersten 2 Spielen jeweils 6 Versuche gelegt haben. Aber das schauen wir dann. Ich glaube, sie sind stark genug, das Turnier nochmal zu gewinnen und dann Europameister zu werden.
Yes.
Ziemlich sicher. Nice. Dann war es das mal für den Moment von uns. Simon, wir schauen mal. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich am Freitag nochmal, eine Folge über die Finals aufzunehmen und dann vielleicht sogar schon mit ersten Ergebnissen und Eindrücken aus Split. Die Spiele werden, glaube ich, dann wieder...
Wir nehmen einfach eine, wenn wir zusammen im Zug zurückfahren aus Hannover, Donnerstagabend,
stimmt.
Nacht, gehen wir ins Sportbistro, wollen sie ein paar Bierchen und dann machen wir die Mittag die Folge auf.
Das können wir wirklich machen. Ja, müssen wir uns mal überlegen. Sehr cool. Dann danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.